HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er hat einen anderen, einen verborgenen Teil Amerikas kennengelernt. Das raue, wilde Amerika der Hobos. Der Journalist und Autor Freddy Gareis war monatelang mit diesen legendären Vagabunden und Landstreichern unterwegs und ist illegal mit ihnen auf Güterzügen durch die USA gefahren. Er hat dabei Menschen kennengelernt, die ein Leben außerhalb der Gesellschaft führen, dafür aber völlig selbstbestimmt und frei sind. In seinem neuen Buch König der Hobos erzählt Freddy Gareis von dieser Schattenwelt, die auch sein Leben nachhaltig verändert hat. Er ist heute zu Gast in HR Info, das Interview. Herr Gareis, wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig frei gefühlt?
Das ist noch gar nicht so lange her. Beziehungsweise auch man könnte sagen, es ist schon ziemlich lange her, nämlich ein Jahr. Da war ich mit zwei Hobos auf Güterzügen unterwegs in den USA und da waren wir gerade in der Wüste und waren unterwegs von Utah nach Kalifornien durch die Wüste und über die Rocky Mountains. Und das war eine ewig lange Güterzugfahrt, 27 Stunden lang am Stück waren wir auf diesem Güterzug und um uns herum gar nichts, wirklich einfach gar nichts. Keine Straße, die irgendwo in der Nähe gebaut war, sondern einfach nur diese fantastische Wüstenlandschaft und am Horizont noch schneebedeckte Berge vom Winter und dazu all dieser donnernde Stahl um einen drumherum, dieses Biest, das man sozusagen bezwungen hat, damit man durch diese Landschaft reiten kann. Und das war wirklich Freiheit, irgendwie, wie sie so in den alten Büchern steht. Ja, so kam mir das vor.
Aber Sie haben am Anfang noch ein bisschen gestutzt, ne? Sie mussten überlegen. Also es ist zwar noch was übrig von diesem Freiheitsgefühl, aber es verblasst so ein bisschen nach und nach.
Ja, das tut's auf jeden Fall. Also ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Verblasst, weil man muss dazu sagen, dass wir haben ja zurzeit auch irgendwie einen gigantischen Medienzirkus, der das Ganze irgendwie, also ich meine, jetzt kommt gerade schon wieder der 100. Nachruf irgendwie auf die USA, irgendwie auf den Markt. Aber natürlich seit dem
Donald Trump, meinst du?
Wegen Trump natürlich, aber während George Bush war es ja genauso, darf man ja nicht vergessen. Und während Reagan auch, also zwischen fast jedem Republikaner, der im Amt war. Und aber natürlich stimmt, was Sie sagen, in dem Sinne, dass die USA schon ein paranoides Land geworden sind seit dem 11. September, dass einem da wirklich so dieser Spruch, der ist ja fast schon sinnstiftend geworden, see something, say something, also siehst du irgendwas Verdächtiges, sag irgendwas, ja. Und dieser Spruch, der folgt einem ja vom Flughafen, wenn man landet, über die U-Bahn bis in jede Stadt noch irgendwie ans andere Küstenende. Aber dazwischen gibt es halt immer noch sehr, sehr, sehr viel Land, wo man doch noch frei sein kann.
Und sehr viel Unentdecktes. Bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema Freiheit. Was macht das für Sie persönlich aus?
Also ich finde, man merkt es am besten immer in der Abwesenheit von, für mich zumindest, in der Abwesenheit von gesellschaftlichen Zwängen. Also zu Hause zum Beispiel habe ich schon oft, klar, Deutschland ist ein freies Land, aber man muss ja auch fragen, ob es nicht einfach so ist, wir haben die Freiheit, frei zu sein. Machen wir es aber wirklich? Das ist ja die entscheidende Frage. Oder rennen wir halt die ganze Zeit durchs Hamsterrad und gehen arbeiten, damit wir die Miete bezahlen können, die irgendwie fast inzwischen in den Großstädten mehr als 50% irgendwie des Einkommens ist. Dann noch die Steuern zahlen, die Parkplätze zahlen, die Kfz-Steuer zahlen. Und man ist da ja schon, ja, sicherlich in einem Freien irgendwie, aber doch in einem, ja, geschaffenen Gefängnis irgendwie, was man selber gemacht hat.
Machen wir es doch mal ganz konkret. Ich gebe Ihnen dazu ein paar Stichwörter und Sie sagen, geht oder geht gar nicht.
Ja.
Festanstellung, geht oder geht gar nicht?
Geht gar nicht.
Bausparvertrag, geht oder geht gar nicht?
Oh, ich weiß gar nicht, was das ist.
Leben ohne Geld und Konsum, geht oder geht gar nicht?
Oh, habe ich schon gehört, irgendwie, dass es geht. Stelle ich mir schwierig vor, also komplett ohne. Ich denke, man muss da irgendeine Hybridform finden. Ja.
Heiraten und eine Familie gründen, geht oder geht gar nicht?
Erstes geht nicht, zweites ja.
Vieles von dem, was ich ja gerade angesprochen habe, trifft auch auf die amerikanischen Hobos zu.
Ja.
Sie schreiben, sie haben die absolute gnadenlose Freiheit in den USA gefunden bei den Hobos, diesen Landstreichern und Überlebenskünstlern, die illegal auf Güterzügen durchs Land fahren und die sie ein paar Monate lang begleitet haben. Das klingt auf den ersten Blick schon so ein bisschen kitschig. Was fanden Sie denn so reizvoll an diesem Thema?
Was ich daran besonders reizvoll fand, war, dass es natürlich wie so ein Anachronismus in den heutigen USA ist, wo die Polizei hochgerüstet wird, wo die Armee hochgerüstet ist, wo halt auch diese Paranoia herrscht und wo auch das Land steht ja eigentlich inzwischen für dem Streben nach Erfolg und Geld machen um jeden Willen, also auch vor allem um ökonomische Freiheit geht es da ja heutzutage meistens. Und die Hobos aber stehen irgendwie für dieses alte Motiv der amerikanischen Freiheit, irgendwie also fernab von Regierung und Gesetz und Steuermann sozusagen. Und das hat mich so fasziniert an denen. Und eigentlich dachte ich irgendwie, sowas gibt's gar nicht mehr.
Sie haben sich unter anderem einem ganz berühmten Hobo namens Shoestring angeschlossen. Mhm. Der postet so regelmäßig kleine Videos von seinen Reisen im Internet. Dieses Feeling, das kann man da ganz gut mitbekommen. Ich habe mal einen kleinen Ausschnitt daraus, ein bisschen Atmo.
Ja.
Alright. We're coming into Pasco Yard.
Da hört man auch so dieses Dröhnen der Maschinen, ja, das ist wohl auch für Sie ein einschneidendes Erlebnis gewesen.
Auf jeden Fall.
Ihr erster Ritt, also das nennt man in diesem Slang, man reitet den Zug.
Genau, man reitet den Zug.
Was war das für ein Gefühl? Erstmal muss man überhaupt den passenden Augenblick finden, dass man aufspringt auf diesen fahrenden Güterzug. Wie stellt man sowas an?
Also jetzt gerade, wo Sie sagen, wirklich, da stellen sich bei mir gerade alle Haare an den Armen wieder auf, irgendwie, weil ich mich daran erinnere, wie das Adrenalin da durch den Körper gerauscht ist am Anfang. Und also am besten, man springt gar nicht auf einen fahrenden Güterzug auf erstmal, weil das ist, damit steigt natürlich die Gefahr immens, sich irgendwie auszurutschen, sich zu verheddern. Aber ich bin auf meinen ersten Güterzug gesprungen, der stand. Irgendwie. Mhm. Der stand im Bahnhof und ich habe das unter Anleitung gemacht. Also ich habe mir zu Beginn jemand gesucht, der das schon sehr lange gemacht hat und der mich dann unter seine Fittiche genommen hat und mir gezeigt hat, wie es geht. Allein hätte ich es nicht gewusst. Also man steht vor so einem Güterbahnhof und es ist ein Buch mit 7 Siegeln.
Es gibt ja in dieser Szene so richtig Undercover-Geheimtipps, die rumgereicht werden.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie im Agenten-Thriller,
ja,
oder?
Ja, das hat natürlich dazu beigetragen für mich. Irgendwie das Thema wurde immer größer, irgendwie, als ich dann sowas gehört habe, wie da gibt es einen Untergrundführer. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass für Güterzug fahren. Das ist sozusagen der Lonely Planet der Hobos, nenne ich das. Und das hat so ein ganz berühmter Hobo, ich habe den auch getroffen und erzählt von dem in dem Buch.
Train Dog, genau.
Der den geschrieben hat. Und der listet alle Güterbahnhöfe in den USA auf, plus Kanada. Das sind ungefähr 1800 Punkte. Und beschreibt darin detailliert, also wie man zum Güterbahnhof kommt, wo das Loch im Zaun ist, also wie man aufs Gelände kommt, wo die Wasserstelle ist, wo der Eisenbahnpolizist gerne rumhängt und ob der Güterbahnhof generell gefährlich ist und welche Züge da abfahren. Das ist ein wahnsinnig faszinierendes Buch. Und also ist eigentlich so voller technischer Details und Abkürzungen, aber dann steht dann auch trotzdem immer sind so Sätze dazwischen wie fahr diese oder diese Route bei Vollmond, das ist spektakulär.
Auf welchen Routen waren Sie denn unterwegs in den USA?
Oh, ich war ja also immer eigentlich von Ost nach West, einmal von Britt in Iowa. Da habe ich ja dann sozusagen begonnen bei den Hobo-Tagen. Da habe ich meine ersten Leute getroffen und bin dann an die Westküste gefahren. Und dann einmal die südliche untere Route und bin dann von Mississippi, Texas, dann quer rüber durch Oklahoma, Louisiana und dann über Colorado an die durch die Wüste nach Kalifornien.
Sie haben ja ausgerechnet zu einem Zeitpunkt auf diese Randgruppe in Amerika geschaut, als Donald Trump auf einmal hochkam. Also Sie waren das erste Mal im Sommer 2016 da,
genau.
Mitten im Vorwahlkampf und dann nochmal im Frühjahr 2017, also quasi vor einem Jahr. Da war Donald Trump schon Präsident und die ganze Welt hat nur auf ihn geguckt und über ihn geredet und Sie haben wo ganz anders hingeguckt. Das müssen Sie uns erklären. Das hört sich an nach so einer Art Trotzreaktion.
Ja, was heißt Trotzreaktion? Schon, Sie haben wahrscheinlich irgendwie ein bisschen recht. Also in dem Sinne, dass ich auch diesen Medienzirkus nicht mitmachen will. In den deutschen Medien kann man ja teilweise das Gefühl bekommen, dass Trump irgendwie der Präsident von Deutschland ist. So oft, wie darüber berichtet wird. Und man springt über jedes Stöckchen, was er da hinschmeißt. Aber man darf ja auch nicht vergessen, was heißt Trotzreaktion, dass die USA sind immer noch eines der beliebtesten Reiseländer der Deutschen. Und das machen die, ob jetzt Trump da ist oder Bush oder sonst irgendwas. Das ist denen auf Deutsch gesagt scheißegal. Sondern da gibt es ja immer noch Einfach, es ist ein gigantisches Land mit Bundesstaaten, die sind so groß wie Deutschland und haben die Einwohnerzahl von München. Und da kann man sich schön irgendwie entfernen von dem Thema. Und die Hobos helfen einem natürlich dabei. Also das fand ich so faszinierend. Ich dachte am Anfang noch, so Trump irgendwie, also dieses ganze Make America Great Again und nimmt die abgehängten Weißen mit. Mhm. Und da hatte ich zu Beginn noch gedacht, vielleicht werde ich unter den Hobos viele finden, die ihn gut finden. Aber es war
das sind ja in gewisser Weise auch Abgehängte.
Genau,
oder?
Aber eigentlich habe ich gedacht, dass sie Abgehängte sind. Aber sie haben selber so einen Stolz über auf ihren Lebensstil, dass sie sich selber nicht als abgehängt sehen, sondern dass sie das freiwillig machen, diesen Lebensstil, sehen sich nicht als abgehängt an, sondern eher als die Elite des sozialen Kellers und sind auch stolz auf ihr Misstrauen gegenüber jedweder Form von Regierung, sei es halt ein Rattenfänger wie Trump oder ein Sympath wie Obama.
Die Hobos in Amerika, die haben ja eine ganz lange Tradition. Hm. Angefangen hat das vor 150 Jahren mit dem Ausbau des Eisenbahnstreckennetzes.
Ja.
Da gab es, glaube ich, mehrere Millionen dieser Menschen, die hin und her gereist sind, um irgendwelche Jobs anzunehmen.
Ja.
Heute gibt es nur noch wenige, also geschätzte Zahl 2.500. Die stellen ja heute eine Subkultur dar. Was für eine Bedeutung haben sie noch in der amerikanischen Gesellschaft eigentlich?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage irgendwie, weil die Hobos haben immer noch eine sehr große Bedeutung. Und zwar stehen sie ja da heutzutage als so die Nachkommen der Pioniere, die es halt tatsächlich noch gibt. Und diese Subkultur, die im Prinzip noch das wilde Amerika symbolisiert. Also bevor die Zäune hochgegangen sind, bevor die Büffelherden verschwunden sind, bevor die Ureinwohner in die Reservate gedrängt wurden. Und für die Menschen ist es so, teilweise, die ihnen begegnen, also natürlich begegnen ihnen viele auch mit Hass, aber viele andere begegnen ihnen mit diesen leuchtenden Augen, weil sie da so einen Lebensstil sehen, den selber vielleicht verloren gegangen ist. Ja, dieses Wildwest-Gefühl. Dieses Wildwest-Gefühl, was ja nicht nur romantisch ist, sondern es ist ja auch hart.
Also sie müssen täglich kämpfen, dass sie genug zu essen haben. Viele auf der Straße haben Drogen- und Alkoholprobleme. Sie leben und schlafen draußen. Sie sind ständig auf der Flucht vor der Polizei, denn dieses Güterzug-Hopping, das ist ja illegal.
Mhm.
Sie haben mehrere Monate auch so gelebt.
Ja.
Wie haben Sie das ausgehalten als, sag ich mal, normaler Europäer?
Ja, es war genau das war das Schwierige. Irgendwie am Anfang vor dieser Reise habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, um was auf den Güterzügen passieren könnte. So Finger ab, Hand ab, Bein ab. Es ist ja wirklich schnell passiert oder ganz tot. Also man braucht ja auch nur einmal irgendwie dumm ausrutschen auf dem Güterzug, während er fährt und dann ist es passiert. Und das sind immer die Gedanken gewesen, die ich hatte.
Das war aber alles nicht.
Nee, das war alles, man arbeitet daran ja konzentriert und man denkt, man hat es im Griff, genauso wie Fahrradfahren irgendwo im Libanon, ja. Also natürlich ist es gefährlich, aber man denkt gar nicht so sehr dran. Aber dann so dieses Draußenleben und vogelfrei zu sein, das fand ich sehr anstrengend. So unter der Brücke im Regen irgendwie mehrere Tage rumzugammeln oder auch beschimpft zu werden einfach von Leuten, die an einem vorbeifahren und einen mit Bierdosen beschmeißen oder mit Steinen, das war hart.
Der Journalist und Autor Freddy Garas in HR Info, das Interview, er hat Amerikanistik studiert, haben wir eben noch gar nicht erwähnt. Danach haben Sie die Deutsche Journalistenschule in München besucht und dann waren Sie als freier Reporter tätig für zum Beispiel die Zeit, den Tagesspiegel und Deutschlandradio. Bevor Sie studiert haben und dann Journalist geworden sind, das kann man auf Ihrer Homepage nachlesen, haben Sie sich als Barkeeper, Medikamententester und Taxifahrer durchgeschlagen und damit Ihr Reisefieber finanziert. Also dieses Reisefieber war auf jeden Fall auch schon immer da. Dann müssten Sie sich eigentlich ganz gut auskennen mit GPS und sowas, oder?
Ja, mag ich aber nicht.
Oh, weil jetzt wollte ich nämlich unsere Interviewbox ins Spiel bringen. Sie leben ja momentan in Hamburg und sind uns dort aus einem Studio zugeschaltet.
Ja, genau.
Das heißt, Sie können unsere legendäre Box leider nicht selber öffnen und gucken, was da für Sie drin ist, aber Sie können gleich was hören. Wir haben nämlich so eine Art Zufallsgenerator gebastelt und da reingelegt und der ist so mit geografischen Koordinaten gefüttert, also so Breitengrade, Längengrade von bestimmten Orten auf der ganzen Welt, die etwas mit ihrem Leben zu tun haben.
Ah, ja.
Und Sie sollen vielleicht drauf kommen, welchen Ort wir suchen. Ja?
Mhm.
Ich mach mal, das ist übrigens die Box hier, ich mach die mal auf. So, und dann drücke ich jetzt mal auf unseren Startbutton.
43 Grad und 13 Minuten nördlicher Breite, 76 Grad und 51 Minuten östlicher Länge.
Haben Sie eine Ahnung?
Alma Ata.
Ach nee, jetzt können Sie es ja doch. Genau, so hieß die Stadt früher, heute heißt sie Almaty. Das ist die ehemalige Hauptstadt von Kasachstan. Sie sind dort 1975 geboren.
Genau.
Aber dann als Kind von Russlanddeutschen in Rüsselsheim aufgewachsen.
Ja.
Was fühlt sich denn heute mehr als Heimat an für Sie?
Definitiv nicht Russland. Heimat, ich habe einen relativ losen Begriff, irgendwie was Heimat angeht. Mhm. Das ist immer eher, wo das Herz ist. Aber natürlich irgendwie so, ja, geprägt wurde ich schon in Rüsselsheim.
Lag darin schon begründet dieses Reisen wollen zwischen den Kulturen, was Sie ja immer sehr gerne gemacht haben?
Ja, total. Also das hat mir als Jugendlicher irgendwie total fertig gemacht, dieses, wer sind diese Russen an unserem Tisch, die Wodka saufen und Brot essen, irgendwie zum Brot und gleichzeitig aber war bei mir zu Hause, bei meiner Mutter irgendwie, wurde es ja komplett abgelegt und das Russische sozusagen, die hat dann so einen ganz krassen Schnitt gemacht und alles abgelegt aus der Sowjetunion und das hat mich natürlich fasziniert. Ja, mir muss man eigentlich nur sagen, irgendwie, das hat dich nicht zu interessieren, dann ist es schon vorbei.
Und schon ist es faszinierend, genau. Sie haben ja auch dort nach den eigenen Wurzeln geforscht, sind dort hingereist, 3 Monate mit einem alten Militärjeep per Anhalter und mit dem Zug quer durchs Land gefahren. Wieder so eine Geschichte. Aber nicht irgendwie illegal am Güterzug hängt, oder?
Nee, da wollte ich nicht in den Knast gehen, auf keinen Fall.
Sie haben nach den Spuren Ihrer Familie gesucht.
Ja.
Was haben Sie denn dabei Neues, Wichtiges über sich selbst erfahren?
Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal habe ich so die Herkunft und die Härte der Herkunft, wo ich herkomme, erfahren, wie das alles so ist, weil ich habe sie wirklich aufgedröselt, indem ich mit allen irgendwie Verwandten, die noch gelebt haben, irgendwie gesprochen habe, alle Geschichten rausgezerrt habe, die mir meine Oma nie über Sibirien erzählen wollte. Und am meisten ist danach bei mir hängen geblieben, was für ein Privileg das ist für mich, dass ich heute machen kann, was ich will, irgendwie, dass das ein sehr langer Weg von meiner Familie war, durch diese ganzen Arbeitslager und Kolchosen und Schieß mich tot, wo sie halt überall nicht frei waren, sondern immer nur ein Bauern auf dem Schachbrett, die einfach eingesetzt wurden, wie es den Oberen gepasst hat und wie lange die dafür gearbeitet haben, ja, dass ich heute machen kann, was ich will. Das hat mich sehr berührt. Für mich war das so, ich habe es wirklich erst verstanden, als ich auch in dem Straflager stand vor Ort in Sibirien, ja.
Mhm. Wollen wir weiter gucken, was der Zufallsgenerator ausspuckt für Sie? Welchen Ort, der mit Ihrem Leben zu tun hat? Es hat ja ganz gut geklappt beim ersten Mal. Dann versuchen wir es jetzt nochmal.
32 Grad und 5 Minuten nördlicher Breite, 34 Grad und 46 Minuten östlicher Länge.
Moskau.
Nee, wir bleiben ja nicht nur in Russland.
Ich weiß, mir ist gerade schnell nichts anderes eingefallen.
Also wahrscheinlich liegt es an den Sekunden, die wir nicht genannt haben. Sonst hätten Sie es natürlich genau getippt, weil normalerweise wird die Lage eines Ortes ja genau bis zur Winkelsekunde berechnet. Das habe ich jetzt mal rausgelassen, sonst wird es zu unübersichtlich.
Das stimmt, Tel Aviv.
Genau, Tel Aviv. Zu dieser Stadt haben Sie auch eine ganz besondere Beziehung. Sie haben dort 2 Jahre lang als Korrespondent gearbeitet für die Zeit und das Deutschlandradio. Und es war auch ein Abschnitt Ihres Lebens, der Sie sehr geprägt und verändert hat.
Ja, auf jeden Fall. Israel ist wirklich ein durch und durch wildes Land in meinen Augen, also im positiven wie im negativen Sinn. Und es gibt kein Land auf der Erde, das auf so einem kleinen Raum so viel Mikrokosmen anbietet, irgendwie zum Entdecken. Und gleichzeitig aber ist es auch wahnsinnig frustrierend, da, also dankbar und frustrierend gleichzeitig als Journalist da zu arbeiten.
Tel Aviv war für Sie persönlich ja auch eine Art schicksalshafter Ort, weil Sie dort schon den ersten Schritt zu etwas Neuem gewagt haben. Sie haben es ganz am Anfang mal angedeutet, statt am Ende Ihres Jobs dort mit dem Flieger heimzukehren, haben Sie sich ein gebrauchtes, altes Rad gekauft und sind nach Berlin zurückgeradelt, ohne Training, ohne Sicherheitsvorkehrungen. Klingt so, als hätten Sie sich damals irgendwas beweisen müssen nach diesen 2 harten Jahren als Corrie in Tel Aviv.
nicht ganz. Es ging eher darum, dass Ich wollte eigentlich nie Journalist werden. So, es war, ich wollte immer Schriftsteller werden, irgendwie seit ich 16 war. Und dann irgendwo habe ich dann diesen Umweg genommen über die Journalistenausbildung und dachte, so, die Fähigkeiten müssen alle mal geschliffen werden. Und da hat mich schon immer fasziniert natürlich der Beruf. Also das eine ergibt ja auch das andere. Aber dann so nach einer Weile irgendwie auch, ja, habe ich mich dann gefragt, wo bleibe ich dann eigentlich so? Und dann diese Arbeit, weil ich schreibe dann immer über Leute irgendwie. Das hat mich irgendwann angefangen zu nerven, so diese faszinierenden Menschen zu treffen, die was Faszinierendes machen, von denen ich wiederum lebe als Journalist, also mit meiner Arbeit. Aber ich selber, ja, komme dabei nicht vor irgendwie und verkümmere so ein bisschen. Und und dann Tel Aviv, da in diesem Nahostkonflikt, irgendwann so nach 2 Jahren fängt sich das dann auch zu wiederholen. Und dann habe ich gedacht, jetzt Zeit, diesen Schritt zu machen einfach.
Da hatte auch schon so die innere Wandlung begonnen, wo Sie gewusst haben, ich möchte eigentlich als reisender Schriftsteller leben.
Ja, genau.
Herr Info, das Interview mit Freddy Gareis, Journalist, Autor und ich nenne Sie jetzt mal Abenteurer. Ihr letztes großes Abenteuer haben Sie in den USA erlebt und zwar haben Sie dort von den Hobos, also den fahrenden Vagabunden, gelernt, wie man sich als blinder Passagier auf Güterzügen durch die USA schlägt. Dieses Leben, das Sie dort kennengelernt haben, das lässt Sie offenbar nicht mehr los, denn Sie haben sich jetzt zu einem gravierenden Schritt entschlossen. Nämlich, Sie haben ab Juli Ihre Wohnung gekündigt, zusammen mit Ihrer Freundin, die übrigens auch Journalistin ist. Sie wollen künftig ohne festen Wohnsitz umherziehen. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Aber der erste Schritt...
Sie machen es erstmal.
Eine lange Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und der erste Schritt war die Wohnung zu kündigen. Und also Sie haben das schon schön gesagt. Irgendwie die Hobos haben mich schon sehr berührt mit ihrem Drang, irgendwie, also mit ihrem Freiheitsdrang und auch mit dieser Selbstverständlichkeit und mit dem Stolz, mit dem sie das durchziehen. Also ich habe da von keinem gehört, oh, hätte ich doch gerne ein schönes, sesshaftes Leben. Und das waren Gedanken, die ich schon lange hatte und mich hatte schon lange umgetrieben. Und dann, ja, die Hobos haben mich da echt dann jetzt noch so, ja, in diese Richtung rein
manövriert.
Manövriert sozusagen, genau. Und ich habe die Wohnung gekündigt und im Juli muss ich da raus.
Und dann werden Sie erstmal im Auto wohnen?
Ich denke schon, ja. Ich denke schon, das ist der Plan.
Ein bisschen verrückt, ist vor allen Dingen auch ein harter Test für die Beziehung. Ist das ein großes Auto?
Nein, das ist ein relativ kleines Auto. Also wir werden jetzt keinen riesen Wohnwagen kaufen. Dafür habe ich die Mittel überhaupt nicht. Bin ja auch nicht so der Fan von, sondern eher was im Van-Bereich. Mhm. Das muss man jetzt alles mal irgendwie aufdröseln. Also ich habe da noch nicht so besonders viel geplant. Ich weiß, das ist der Plan. Und dann sind wir unterwegs ein paar Monate hier in Deutschland, werde auf Lesungen gehen, irgendwie Bücher schreiben, weiterschreiben, weiterarbeiten, meine Freundin als Journalistin. Und und dann geht's rüber über den Teich.
Und zurück zu den Hobos,
genau. Im Prinzip werden wir dann Rubber Tramps. Ne? Also diese Variante gibt es ja in den USA auch. Also die wächst sogar, wird immer größer, weil die Mieten halt auch in den USA noch stärker als hier total explodieren. Und Leute, die einen normalen Beruf haben, können sich die Miete nicht leisten und wohnen halt in ihrem Auto und fahren durch die Gegend. Und das sind die Rubber Tramps. So, und ich denke, wir werden dann eine Weile als Rubber Tramps unterwegs sein.
Sie waren ja, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, schon seit längerem auf der Suche nach einer anderen Lebensform oder nach anderen Lebensformen. Das wäre ja sowas.
Genau.
Und jetzt ziehen Sie es auch tatsächlich durch. Was wäre denn Ihre schönste Fantasie, wie Ihr Leben in 5 Jahren aussehen könnte?
Ich glaube, meine schönste Fantasie in 5 Jahren, ich meine, irgendwie 5 Jahren.
Das ist zu weit gedacht für Sie, oder?
Das ist wahnsinnig weit gedacht, aber wir können es mal durchspielen. Also meine Fantasie ist in 5 Jahren, dass wir vielleicht in Afrika angekommen sind, nachdem wir die USA nach Süden durchquert haben. Uns dann
Der Kontinent fehlt Ihnen noch, ne?
Der fehlt mir total. Das haben Sie gut erkannt. Uns da vielleicht ein Boot bauen oder ein Boot kaufen, nachdem ich endlich meinen Roman fertig geschrieben habe, der die Bestsellerliste emporklettert. Und vielleicht haben wir dann sogar ein Kind unterwegs gemacht, wer weiß.
Hört sich doch super an. Dankeschön, Freddy Gareis. Sein Buch König der Hobos ist im Malik Verlag erschienen. Mehr Infos zum Thema und den Podcast dieser Sendung finden Sie auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.